Lieber Chris, herzlich willkommen im Kickers Radio. Und das ist eine Premiere im doppelten Sinne. Nämlich du bist das Erste im Kickers Radio und soweit ich weiß, ist dein erster Podcast.
Absolut richtig, ja. Vielen Dank für die Einladung. Ist tatsächlich mein allererster Podcast.
Viel spannender ist es tatsächlich, mit dir dort zu sprechen. Weil, ja, ich glaube, du bist so ein richtiger sportlicher Tausendsasser. Du bist Präventionstrainer der TSG Hoffenheim, damit im Trainerteam der Mannschaft seit jetzt 15 Jahren.
Richtig.
Ja, krass. Und darüber hinaus hast du dich jetzt auch wirklich noch ganz, ganz weit weiterentwickelt, nämlich du hast deine Leidenschaft zum Radsport, den du früher betrieben hast, ja auch immer weiter getrieben und arbeitest mit Laura. Noch dazu arbeitest du bei Kickers mit. Noch dazu, und das ist eigentlich das viel größere Projekt, hast du Ministry gegründet. Ich würde gerne heute mit dir über deine Ideen, deinen Ansatz zum Sport treiben, deine Erfahrungen da drin gerne ein bisschen sprechen und vielleicht mal ganz vorneweg, was zeichnet ein Präventionstrainer bei der TSG Hoffenheim aus? Was machst du da? Ich glaube, ja, über Fußball ist vielleicht gar nicht so viel bekannt in der Triathlon-Welt. Nimm uns doch da gerne mal mit.
Ja, also ich war Präventionstrainer bis zum 1. Januar. Ich bin seit 1. Januar nicht mehr Präventionstrainer oder halt nicht mehr in der Funktion jetzt rein als Präventionstrainer in Hoffenheim unterwegs. Ich habe dort jetzt die Verantwortung für die Rehabilitation im Training und der Physiotherapie der Profis übernommen. Das mache ich jetzt hauptsächlich und musste daher leider, sage ich ganz ehrlich, leider die Tätigkeit als Präventionstrainer aufgeben, weil mir nach wie vor immer noch am Herzen liegt das Thema Prävention für Profiathleten. Ich sehe da einen absolut großen Benefit drin. Wenn es dann nachher zu spät ist und du in der Rehabilitation mit einer größeren Verletzung landest, dann tut mir das persönlich sehr leid, weil ich absolut davon überzeugt bin, dass man sehr viele Verletzungen nicht nur vorhersagen kann, vor allen Dingen, sondern auch vermeiden kann. Und dazu haben wir uns ein paar Sachen einfallen lassen in den letzten Jahren und haben auch viel aus dem PNF-Konzept versucht, in Übungen zu stecken, weil ich davon überzeugt bin, dass Bewegungsmuster, Verhaltensmuster, wie man so schön sagt, Kompensationen tatsächlich schnell erkannt werden müssen und das Bearbeiten dieser Funktionsmuster tatsächlich am Ende auch Verletzungsprävention bedeutet. Ja, und dazu haben wir auch gemeinsam bei Kick-Ass ein Athletikprogramm entwickelt, wo wir diese Muster mit eingeführt
jetzt
haben.
Müsste ich wahrscheinlich gleich ein bisschen ausbremsen.
Ja, klar.
Nein, nein. Ich glaube, wir müssen gerade ein bisschen weiter vorne an oder da nochmal ein bisschen reindrehen. Mhm. Weil das ist eigentlich ein Punkt, mit dem du auf mich zugekommen bist.
Absolut.
Weil du gesagt hast, hey Philipp, es geht besser. Ich habe eine andere Idee von Krafttraining und ich würde wirklich sagen, dass du meine Vorstellung von Krafttraining im Ausdauersport neu geprägt hast. Und das war ein ziemlich cooler Prozess.
Ja.
Und da würde ich eigentlich gerne nochmal reinmarschieren, weil du sagst ganz, ganz klar, nämlich die Pattern, die da sind, ja, die werden teilweise von Kompensationen überschrieben, weil da eine Läsion ist, weil ein Schuh schräg steht, weil man viel sitzt. Weil man zyklische Bewegungen macht, weil man älter wird, unterschiedlichste Sachen, ja. Und dann hast du gesagt, hey Philipp, ich habe da dieses PNF-Konzept.
Richtig.
Christoph Helbig gehört noch mit dazu.
Absolut.
Und das habt ihr erarbeitet. Kannst du da mal ein bisschen weiter reinführen, was
Gerne.
Die Besonderheit dieser Art von Krafttraining ist und warum, ja, ich meine, du brennst so dafür, dass du eigentlich jeden anderen davon überzeugst.
Absolut. PNF ist eigentlich eine schöne Geschichte. PNF bedeutet übersetzt propriozeptives neuromuskuläres Fazilitieren. Bedeutet Bewegungsmuster anzubahnen tatsächlich. Ist ein neurologisches Therapiekonzept, was tatsächlich aus der Neurologie kommt. Ich habe damals eine Fortbildung gemacht, weil ich einfach eine neurologische Therapie gebraucht habe, sage ich ganz ehrlich. Ich habe mir vorher immer sehr viele Gedanken gemacht, wo mache ich genau meine Fortbildung, was hat so die höchste Qualität, habe mich da viel umgehört, bin dann PNF halt in Tübingen da fündig geworden bei der Liselotte Osarczuk, die den Christoph auch ausgebildet hat und die hat selbst noch PNF in Valeo bei den Gründerinnen, also Maggie Nord hat ja das PNF-Konzept mitgegründet und die hat es noch bei ihr dort gelernt. Und ich habe mich schon gewundert, das war in Tübingen in einer orthopädischen Klinik, in einer BG-Klinik. Und dann dachte ich, neurologische Patienten irgendwie in einer BG-Klinik für Orthopädie habe ich nicht so ganz verstanden. Bin da hingefahren, habe gedacht, okay, Fortbildung brauchst du, das ziehst durch. Ja, und dann war ich total überrascht. Es waren tatsächlich dann orthopädische Patienten, die dort vorbehandelt worden sind mit PNF. Und ich bin aus allen Wolken gefallen, wie ich das gesehen habe, was da die Frau Osarczuk, Physiotherapeutin, was sie mit PNF dort bewirkt hat. Und dann sind mir wirklich ein paar Lichter aufgegangen. Und dann habe ich gedacht, das kann man sehr, sehr gut auch im Sport halt implementieren. Habe dann am Anfang tatsächlich nur mit verletzten Spielern experimentiert. In dem Sinn, und war total begeistert, was das ausmacht, Bewegungsmuster wieder anzusteuern, Knochen, Sehnen, Bänder, Muskeln wieder in die richtige Funktion zu bringen, wie viel schneller der Heilungsprozess dann wieder stattfindet, weil sich einfach auch verletzte Strukturen natürlich in einem, sage ich jetzt mal, schlecht angesteuerten Bewegungsmuster auch anders verhalten. Es wird viel Energie aufgewendet, die Heilung funktioniert nicht richtig und ja, dadurch sind auch mit Christoph Helwig, hast du ja eben angesprochen, ein Kollege auch aus der Physiotherapie, der aus meiner Heimat kommt, aus Bernkastel, der auch sehr, sehr viel in der fast nur in der Orthopädie arbeitet. Und mit ihm zusammen habe ich in Hoffenheim die ersten Versuche gestartet, daraus ein Präventionskonzept zu machen. Das war auch so ursprünglich mal meine Idee, weil ich gedacht habe, dann, das war damals die Zeit so um 2012, da sind die ganzen RTA-Protokolle gekommen, also Return-to-Activity-Protokolle, wo man ja vorher definiert, was muss ein verletzter Spieler können, um dann wieder am Sport, am Mannschaftssport ins Laufen hinzukommen, was er da genau braucht. Und dann habe ich mir gedacht, die Tests sind alle sehr schön, sehr gut. Aber die Hälfte der Mannschaft, die draußen auf dem Platz steht, die aktiver Teil des Trainings und Spielbetriebs ist, wird wahrscheinlich diese Tests nicht 100% absolvieren können. Und da habe ich das Verletzungsrisiko einfach auch gesehen. Und dahingehend haben wir nach und nach die PNF-Muster implementiert. Da habe ich auch ganz ehrlich am Anfang zu Christoph gesagt, du kennst ja jetzt die Bewegungsmuster-Pattern, hast sehr schön gesagt. Ich sage, wenn ich das mit den Profifußballern mache, dann werden nach 5 Minuten die Hälfte der Spieler den Raum verlassen, weil sie das nicht mitmachen wollen. Und es hat von Anfang an super funktioniert. Also ich habe das nach und nach implementiert. Irgendwann habe ich nur noch PNF-Übungen gemacht und habe den klassischen funktionellen Kraftteil, wie man das damals noch genannt hat, komplett rausgelassen. Und die Spieler haben es angenommen und wir hatten auch echt in der Anfangszeit mit der Prävention einen großen, also einen absolut großen Benefit. Wir konnten die Verletztenzahlen um die Hälfte reduzieren im ersten Jahr. Das war ein absoluter Mehrwert für den Verein und ich habe daraufhin dann auch sofort, also diese Präventionsstelle, ich habe damals Hoffenheim gesagt, ich möchte gern Präventivtrainer werden. Dann habe ich gesagt, ja, ist schön und gut. Du musst deinen Physio-Job aufgeben, bekommst einen Einjahresvertrag und dann kannst du beweisen, ob das funktioniert. Wenn nicht, hast Pech gehabt. Ob du deine Physio-Stelle wieder zurückkommst, ist fragwürdig, aber wir werden dich schon irgendwo weiter beschäftigen. Aber ich bin dann all in gegangen, habe es bewiesen und alle waren begeistert und
ja, inklusive mir. Und ja. Und das Spannende ist, du bist immer noch, also ich meine, schau dir die Trainerrochaden an, du bist immer noch in dem Team da drin und ich glaube, das spricht extrem für dich. Und ich glaube, wir dürfen noch ein bisschen tiefer einsteigen, was da genau passiert. Und zwar, ich glaube, dass das wirklich Spannende ist, wenn man jetzt eigentlich zum Beispiel so ein Konzept, wie das von Thomas Myers kennt zum Beispiel, Anatomy Trains oder das Body Reading, dann kann man sehr, sehr klar sehen, wo sozusagen gute Kraftflüsse sind und wo auf der anderen Seite im Muster Brüche da sind. Also jetzt nehmen wir einfach mal ein schönes Beispiel. Du hast einen Läufer und der kommt immer wieder über eine Supination und ein O-Bein rein. Und da kriegen wir es nicht hin, quasi in der Phase, wenn der Fuß auf dem Boden ist, im Prinzip auf den Großzeh zu kommen, wo eigentlich die meiste Kraft drüber gehen sollte. Und das muss ein Ziel im Krafttraining sein. Und damit hast du mich wirklich gecatcht, weil ich damit in die Lage versetzt worden bin, das Pattern so hingehend im Krafttraining zu beeinflussen, dass tatsächlich jemand wirklich Bewegungspattern in der Bewegung so weit verbessert hat, dass du hin zu einer, richtigeren, besseren Bewegung ziemlich schnell anbahnen konntest. Und dann ist es, ich glaube, das ist erstmal das Spannende und ich kam ja auch so ein bisschen von der Ecke, ich möchte Bewegungsbilder ausbilden, also mit Athleten drüber sprechen, wie sie sich bewegen, wie kriegen wir optimale Bewegungsmuster hin, neben dem ganzen Physiologischen natürlich. Ja, also es ist absolut immer Side-Act, das ersetzt kein Training, aber es macht Training sozusagen zum Teil einfach länger möglich. Ich kann mehr Kilometer pro Woche laufen, wenn ich besser auf dem Großteil stehe. So, ganz einfach.
Absolut.
Und wenn man da jetzt in die Praxis reingegangen ist, die Übungen waren so brutal fordernd. Ich weiß noch so, die ersten Sessions war es so, dass wirklich dieser ganz krasse Hautschweiß, also das Nervensystem entgleiste. Dann hat man unter Umständen auch Krämpfe bekommen bei ganz simplen Übungen, ja, sei es ein Unterarmstütz mit entsprechender Ausführung, mit vollem Fokus aufs Pattern, so dass man wirklich im Gesäß, Hüfte und so weiter angebunden ist, dann eine Schulter rausdreht in der richtigen Form, dann ist das so brutal anstrengend, dass man eigentlich relativ nah am 1-2-3-4 Repetition Maximum ist,
ja,
und damit eigentlich auch alle Charakteristiken eines Krafttrainings innerhalb der Kette erfüllt. Und das war der Punkt, wo bei mir als Trainer wirklich die Bling-Lichter angingen und ich gedacht habe, okay, krass. Was würdest du da sagen, waren deine, also du hast ja schon angeklungen lassen, dass die Mannschaft damit stabiler wurde. Was waren so beim Fußball deine krassesten Erlebnisse?
Ja, ich glaube, die krassesten Erlebnisse, also wir hatten sehr viele Muskelverletzungen noch zu dem Zeitpunkt, wo ich ganz klar, also wir haben da auch schon natürlich Krafttraining gemacht. Es wurden zu der Zeit auch noch sehr viele Umfänge trainiert im Fußball. Es war üblich, dann diese Nüchternläufe, das war ja noch so die Zeit, dass morgens halt viele Nüchternläufe gemacht wurden. Also daran konnte es in meinen Augen nicht liegen, was die Umfänge betrifft. Aber es war tatsächlich so, dass sehr viele schon Altlasten mit sich tragen. Und Verletzungen, du hast es auch vorhin schon mal gesagt, hinterlassen immer Spuren, Narben, Muskelverletzungen.
Kompensationen.
Und ich glaube, da haben wir ganz schnell Erfolg gehabt, dass wir eben diese Kompensationen rausgenommen haben. Ja. Und das war ja auch, wo ich damals, wie wir uns kennengelernt haben über Ministry, ja, das war ja der erste Kontakt. Ich schaue mir halt Laura an und so habe ich das auch geübt damals, wenn ich irgendwie durch die Straße gehe und sehe irgendwelche Passanten, dann sehe ich schon Bewegungsmuster, versucht zu lernen, okay, wo ist da jetzt die Kompensation? Und ich habe mir dann ein Video von Laura halt angeschaut, wie sie gelaufen ist. Das war damals, glaube ich, in Heilbronn irgendwie der Triathlon. Und dann sind mir natürlich zwei, drei Sachen aufgefallen und ich habe gedacht, boah, da und da ist eine Risikostelle. Ich glaube, es hat keine zwei Wochen gedauert. Dann habe ich von euch gehört, dass Laura da, ich glaube, das war damals ein Hüftimpingement hatte. Und dann dachte ich mir, okay, genau, das sind die Schwachstellen, die ich schon vorher prognostiziert habe. Ich glaube, ich muss Philipp irgendwann mal vorsichtig fragen. Es ist ja auch echt nicht einfach, da immer zu sagen, hey, ich weiß es besser. Ja, ihr kennt ja auch wahrscheinlich viele Kollegen, die dann auch immer Vorschläge haben. Und ihr macht euch echt super, super viele Gedanken, was wie wo verbessert ist, und es ist alles auf dem allerhöchsten Niveau, was ihr da im Training treibt. Und ich habe trotzdem dich angesprochen, habe gesagt, hey, ich mache da was, gib mir bitte einmal die Chance, das zeigen zu dürfen. Ich glaube, ich kann da was verbessern, und ich glaube, wir haben da relativ schnell auch Kompensationsmuster gefunden, haben auch die richtigen Knöpfe dort gedrückt, die anzusteuern, und ich glaube, dass das auch sehr schnell Erfolg hat. Und das, um nochmal auf deine erste Frage zurückzukommen, genau das finde ich bei PNF beeindruckend, wie schnell du einen Benefit hast, wie schnell du Sachen verändern kannst. Da musst du mit passiver Physiotherapie, mit passiven Maßnahmen sehr, sehr viel tun und vor allen Dingen die richtigen Schlüsse ziehen. Also es gibt Kollegen, die passiv unfassbar gut sind, ja, aber da den richtigen Schlüssel zu finden, genau für das Problem, was du hast, ist sehr, sehr schwer. Also es gibt Kollegen, die können das, sehr schwer. Mit PNF, selbst wenn du ein Armmuster durchziehst, wirst du erstmal definitiv nichts falsch machen, und du hast sogar einen Benefit halt auf Fuß, untere Extremitäten, und das ist das, was mich beeindruckt hat.
Ja, das ist tatsächlich bis hin zu unglaublich, weil plötzlich ein Gesäßmuskel wieder mitarbeitet, ja, und das sind ja ganz klassische Triathlon-Pattern. Man hat eine Sitzposition, die relativ nah am Tretlager bis vor dem Tretlager ist, und wir haben einen schrittweise Shutdown der Gesäßmuskulatur, einen völlig zuen Hüftbeuger oder ähnliche Themen, und man kriegt das damit tatsächlich wirklich komplett wieder angesteuert und diese, ja, Muster soweit gekräftigt. Und das Spannende ist noch spannender ist ja, dass man in der Kette das schwächste Glied kräftigt und dann immer weiter die Kette so weit aufbauen kann, dass man mehrere Wiederholungen schafft, dass man das Muster länger halten kann, dass man das Muster komplexer durchziehen kann. Und ja, das ist eigentlich schon krass, weil wenn wir reinschauen, ich glaube, haben Sebi damit noch weitergeholfen?
Absolut.
Ja. Dass der nochmal auf Hawaii 22 so gut unterwegs war. Mhm. Und Flo Angert haben wir damit auch im Prinzip sowohl nach St. George gebracht und dann auch auf Hawaii, ja, dass der wirklich richtig gut marschieren konnte. Und heute haben wir einen Ableger, die heißen Kickass Athletics, ja, sodass wir das verfügbar gemacht haben. Wir haben die Basismuster bisher, eigentlich haben Kickass Athletics 1 Kurs, kreiert und haben auch einen Kick-Ass Athletics 2 Kurs und das ist natürlich kein 1-1 Training mit dir oder mit mir, aber das ist der Einstieg genau in diese Art der Denke und damit zu arbeiten und ja, das finde ich mega cool und ja, ich glaube, dass das eine Chance ist für jeden und diese Ausbildungskomponente mit in sein Sporttreiben reinzuziehen. Ja. Und es ist für mich so ein Stück weit ein System complete zu dem, was wir im Laufen ausbilden, zu dem, was wir im Radfahren ausbilden, zu dem, was wir im Schwimmen ausbilden. Eben auch ganz klar im Athletiktraining das anzubahnen, was wir brauchen, nämlich das Fuß auf den Gangmustern.
Ja, ich würde es gerne vielleicht noch mal ein bisschen runterbrechen, weil du bist voll tief drin. Ich glaube, viele von den Zuhörern sind da nicht so tief drin, wo ich denke, vielleicht das nochmal zu erklären halt. Also das sind Bewegungsmuster, die dem Gang nachempfunden sind, natürlich dann später in den Lauf. Und es gibt eben nur diese einen Funktionen. Also eine Schulter kannst du natürlich biomechanisch halt auseinandernehmen, was sie an Bewegungsmustern können muss. Aber es gibt nur ein paar Muster, sage ich jetzt mal, um das zu vereinfachen, ein paar Muster, wie sich eine Schulter bewegen kann. Und wenn du das trainierst, dann kannst du natürlich mit einer verletzten Schulter auch nochmal Sachen runterbrechen. Aber ich glaube, genau das ist das Entscheidende, diese Bewegungsmuster zu trainieren. Und da ist auch, in meinen Augen macht es total Sinn, nicht zu unterscheiden in, da brauche ich ein bisschen mehr Mobilität, da brauche ich ein bisschen mehr Stabilität, da brauche ich eine bessere Ansteuerung. PNF vereint einfach genau diese Komponenten alle und der Körper sucht sich automatisch raus. Genauso wie es aber umgekehrt, was negativ dann ist, oft in der Verletzung auch selbst entscheidet, was er kompensiert, welche Muster er kompensiert. Den interessiert es nicht, welche Strukturen darunter leiden. Und das ist halt auch ein langsamer, schleichender Prozess. Und ich habe es schon oft gehört von jetzt Spielern oder Athleten, die sagen, hey, also vor 3 Jahren hatte ich da 0,0 Probleme halt an der Stelle. Und ich habe besser trainiert, ich habe mehr Stabi gemacht, mehr Mobi gemacht. Warum wird es nicht besser? Ja, weil das Bewegungsmuster einfach nicht mehr rund läuft. Und wenn es nicht mehr rund läuft, verschleißen die Strukturen extrem. Also unser Körper ist unfassbar belastbar in den funktionellen Mustern. Aber sobald du irgendwo, wie du es richtig eben gesagt hast, ein O-Bein hast, irgendwie in der Supination ein Trauma hast, dann geht's ganz, ganz schnell, dass du anfängst zu kompensieren und dann werden die Strukturen, die vorher super stark waren, sehr schwach.
Ja, und das Krasse ist, dass du es willentlich ja gar nicht in der Bewegung beeinflussen kannst. Da kannst du dir zum Beispiel beim Schwimmen noch so sagen, ich möchte meine rechte Hand in die Position setzen, wenn ich das von außen im Video sehe, sondern tatsächlich, wenn das Muster tatsächlich in der Hüfte nicht stimmt, dann wird die Hand immer zur Stabilisation nach außen wegweichen. Und erst dann, wenn ich das Pattern geklärt habe, ja, habe ich die Chance, den Zug in der Position durchzuführen. Und wenn das nicht der Fall ist, habe ich keine Chance, das zu halten. Das gleiche, die Hüfte dreht dann zum Beispiel auf. Beim Laufen, das Einsinken auf dem Standbein, wenn das Gesäß nicht funktioniert. Ja. Und ich glaube, da ist es spannend, dass uns da das Nervensystem ja einfach insofern ein Schnippchen schlägt. Ja, wie du schon sagst, es gibt immer eine Möglichkeit, das zu fangen. Ja. Aber unter Ermüdung muss man dann auch immer noch mehr Kraft aufbringen, bis die Kompensation platzt oder dass man eben da drin ist. Ja, also das macht halt eine massive Antifragilität da rein. Ja.
Was wir halt auch gemerkt haben, das war vor allen Dingen, fand ich spannend, in unserer Zusammenarbeit das Thema Ökonomisierung der Bewegungsmuster. Also da auch tatsächlich nochmal, hast du mich tatsächlich auch drauf gebracht, wie wichtig es ist, das Muster zusammenarbeiten, Ökonomisierung, also tatsächlich die ganze Kette von oben bis unten zu trainieren. Das schwächste Glied in der Kette, du hast es eben angesprochen. Ich glaube, das sind tatsächlich auch absolut große Benefits, die ich bisher so in einem anderen Konzept noch nicht gesehen habe.
Nee. Und ich habe immer gedacht, dass wir dann irgendwann noch mal noch mehr Athletiktraining draufsetzen. Und das Krasse ist ja wirklich, dass wir mit Laura jetzt seit 2020.
Richtig.
Haben wir kein anderes Krafttraining mehr gemacht. Ich muss sagen, ausgenommen Blood Flow Restriction Training. Mhm. Das haben wir weitergemacht, wo wir Sprintintervalle Blood Flow Restriction gemacht haben. Das aber dann ganz gezielt, wenn Laura uns zu ökonomisch wurde, beispielsweise nach einem Ironman. Also wenn wir zum Beispiel Transition von einem Ironman in Richtung T100 gemacht haben, dann mussten wir mit solchen Sachen arbeiten und dann aber auch ganz gezielt versucht, das mit dem bestmöglichen Pattern durchzuziehen. Auch in diesen extrem stressigen Sessions. Ja. Und auf der anderen Seite waren wir nie so zufrieden mit dem Muster, dass wir gesagt haben, hey, und wir konnten sie weiter fordern, ja, dass sie da drinnen so stark wie möglich ist. Und ich glaube, dass das vielleicht sogar für Herren noch ein größerer Vorteil ist, weil ich kenne auch noch gute hormonelle Gründe, dass Frauen vielleicht hier und da nochmal mehr Gewicht bewegen. Und jetzt kommt es aber bei den Herren, ist es ja so, dadurch, dass es ein mTOR-Pathway gibt, ist tatsächlich schwierig ist, dass die keine Muskelmasse zunehmen im Ausdauersport. Ja. Ja. Und in dem Fall kann das für Männer gerade dort spannend sein, einfach ein Krafttraining zu haben, was in meinen Augen tatsächlich eine Hypertrophie nur dort oder Muskelwachstum nur dort triggert, um die Kette stabil zu kriegen. Und zum Erbringen der Lasten wissen wir eigentlich, dass was im, zumindest im Top-Ausdauersport fast ja doch ein funktionell, also das Pattern-Training auf jeden Fall brauchen, ja. Aber eigentlich tatsächlich ist es ganz schwierig, ist Ökonomieziele auf höchstem Level mit Krafttraining zu vereinen, weil wir natürlich ein Ansteigen der VLA und ähnliches haben. Und deswegen war das für mich einfach ein ultraschlüssiges Konzept. Und mir macht das einfach große Freude, in diesen Details da zu schauen. Und das gleiche Spiel, wenn wir es auch ergänzen, ist auch beim Rad, kannst du das sehen, dass du ein Großzeh auch wirklich besser stellst. Und das ist ganz häufig so, dass das in meinen Augen oder mein Denken nochmal weitergegangen ist. Und zwar, ich habe häufig, dass er über eine Einlage oder, also natürlich brauche ich eine richtige Gliedposition, gar keine Frage. Ja. Aber ganz häufig ist das ja auch per se erstmal in der Athletik einfach falsch angelegt. Und falsch, nicht ganz richtig, ja. Sodass ich mehr Last auf den Kleinzeh bekommen, also dieses Supinationspattern oder auch genau in die Gegenrichtung, dass ich das in einem leichten X-Bein habe oder dass ich im Standbein die Hüfte nicht vollständig strecken kann und deshalb den Femurkopf auf der Gegenseite eigentlich schützen muss, ja, dass der nicht immer in dieser Beugung durchgeschoben wird. Und das finde ich da einfach so genial und
ja, schön, dass du so tief drin bist. Das ist teilweise unsere Schuld, glaube ich auch. Aber ich denke, genau das ist es. Der Leistungssport, ihr habt so viele Wiederholungszahlen. Ja, du sprichst gerade an beim Radfahren, so viele Millionen Umdrehungen, die da stattfinden in der Trainingssession, in der Trainingsperiode. Und genau das bringt den Verschleiß mit sich, was viele nicht beachten, glaube ich, auch beim Laufen. Wenn da nur ein Rädchen nicht ins andere greift, dann summiert sich das so hart auf über die Zeit. Das bringt am Ende des Tages halt Verletzungen. Man muss natürlich auch aufpassen und ich finde, das habe ich eben ja gesagt, auch das Thema Ökonomisierung, Training, das auch als Trainingstool zu nutzen, zu sehen. Wir haben gesehen, wenn du das mit Anfängern, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, machst, selbst mit top trainierten Profisportlern, wie die da vegetativ am Anfang entgleisen. Nach 5 Minuten sind die voll drin. Du merkst, wie auf einmal der Arm mitbewegt, obwohl du ein Fußmuster machst. Du siehst, wie die Augen sich bewegen, wenn du da voll im System drin bist. Und das beeindruckt mich nach wie vor. Und ich glaube, man sieht, wie effektiv die Sachen tatsächlich dort sind.
Ja, wir haben, das habe ich auch bei den Profis immer, aber bei Kickers eigentlich so diese Idee der Werkzeugkiste. Genau. Und dass sich eigentlich jeder seine Werkzeugkiste baut, innerhalb der Angebote und jeder schauen muss. Beispielsweise aus dem Angebot der Übungen zum Beispiel eine Warm-up-Routine vor einem Lauf zu machen. Wenn man nur 50 Minuten Zeit hat zu laufen, aber dann trotzdem 10 Minuten zuvor sowohl das so weit zu starten, dass man in einer besseren Lauffigur unterwegs ist und damit halt natürlich auch über diese Zeit besser trainiert. Mhm. Das finde ich tatsächlich wirklich einfach spannend. Ja. Krass, jetzt haben wir schon eine ganz gute Runde gedreht. Ich hoffe, wir haben euch nicht abgehängt und danke Chris für den fulminanten Einstieg in den Podcast, für deinen ersten Podcast.
Jetzt sind wir voll drin,
Wahnsinn, ja. Ich wollte eigentlich noch einen Schwenk zum Tobi Hermannsdörfer machen. Der hat nämlich neulich auch einen Podcast zur Athletik gemacht mit den Pushing Limits Jungs und den hätte ich hier am liebsten auch nochmal mit in der Runde, um da weiter zu diskutieren. Das ist nämlich auch eine lustige Geschichte, der ist uns eigentlich bei jedem großen Wettkampf ja begegnet, ja, bei den WMs. Ja. Ein Annes Physio, Athletiktrainer und ich glaube, dass der auch noch viel zu sagen hätte zu dem Thema und das war eigentlich immer cool, wenn wir uns da getroffen haben. Vielleicht hier
können wir gerne nochmal eine Runde drehen, ja.
Müssen wir den Tobi, vielleicht hört der Tobi das, weil der Tobi hat dich oder auch uns in dem Podcast ganz lobend erwähnt, das wurde mir zugetragen und deswegen, ich glaube, der hat ein bisschen andere Position noch dazu. Aber ich fand das total spannend und das ist jetzt eben ein Arbeitsergebnis von uns und vielleicht müssen wir Tobi nochmal in den Podcast ziehen.
Würde mich freuen. Ja. Ich habe auch davon gehört, ich habe ihn leider auch noch nicht gehört im Podcast, aber mir haben viele Leute gesagt, dass er uns da lobend erwähnt hat. Das Lob geht natürlich dann zurück an ihn, der macht auch einen hervorragenden Job und habe mich jetzt bei dem einen oder anderen Rennen schon mit ihm ein bisschen ausgetauscht. Ich glaube, das könnte auch was Spannendes werden. Ja.
Ja, voll, weil das, was ich daran cool finde, ist eigentlich, dass es ja eigentlich unser gegnerisches Lager ist und dass es irgendwie trotzdem einfach immer große Freude ist, wenn man sich da über den Weg läuft. Und damit sind wir eigentlich schon beim nächsten Punkt, weil du hast dich eigentlich bei uns, also wir beide haben angefangen zusammen zu arbeiten mit Laura, ja, und das hat sich immer weiterentwickelt und ich glaube, so der erste richtig krasse Bang war ja eigentlich dann Lauras Auftritt in Hamburg. Ja, sind wir gemeinsam hingefahren,
ja.
Und dann hat es da einfach diesen genialen Erfolg gegeben. Und gut, wir waren natürlich vorneweg schon undercover gemeinsam unterwegs, ja. Aber ich glaube, dieses Hamburg-Wochenende hat uns schon nochmal zusammengeschweißt.
Definitiv, also hat mir großen Spaß gemacht, das auch mal aus der Perspektive jetzt beim Wettkampf halt erleben zu dürfen. Und ja, wir sind da gemeinsam hochgefahren und glaube, sind da als Team auch ein bisschen enger zusammengewachsen und der Erfolg war sensationell. Ja, das.
Und das ging ja so weit, dass du wirklich jetzt, du warst ja auch jedes Mal wieder vorbei.
Richtig,
ja, und richtig. Das Krasse, finde ich, daran ist eigentlich, dass wir, also ich habe selten Menschen erlebt, die so krass auch wie du für Wettkampf brennen und auch für den Topsport. Ja. Was treibt dich denn an, sowas so cool zu finden?
Also ich finde halt einfach mich fasziniert halt der Druck, der im Profisport halt mittlerweile, also auch im Fußball, ja, du musst dich ja jede Woche neu beweisen, musst jede Woche auf höchstem Niveau deinen Sport absolvieren. Ich habe im Radsport gearbeitet, im Profiradsport, ich habe im Fußball, Profifußball gearbeitet, habe euch kennenlernen dürfen, habe dann auch mal den Triathlon kennengelernt. Auch unfassbar, was da für eine Leistung notwendig ist. Ich weiß, wie akribisch ihr in allen Details irgendwie arbeitet, um am Ende tatsächlich ganz oben zu stehen, was ja dann letztes Jahr auch in Nizza gelungen ist. Auch da war wirklich tatsächlich der erste Weltmeistertitel, den ich mit einer Athletin in dem Fall oder einem Athleten überhaupt auch feiern durfte, wo ich mich auch tatsächlich als Teil des Teams sehe. Und ja, da bin ich sehr dankbar, dass ihr mich da in das Team so mit aufgenommen habt. Ich das auch wirklich das Gefühl habe, dass ich da ein Teil dessen sein darf und auch meinen kleinen Teil dazu beigetragen habe, dass das so gut funktioniert. Und ich glaube, das ist mir wirklich ganz wichtig. Ich habe es ja anfangs schon erwähnt. Das Thema Prävention, Verletzungsprävention ist, glaube ich, ja, ein absoluter Schlüssel, möglichst verletzungsfrei. Ich meine, das ist bei den Umfängen, was ihr macht, auch nicht immer möglich. Es gibt durchaus Verletzungen, die kann man sicher nicht vermeiden. Aber ich glaube, darauf hinzuarbeiten, das zu erhalten und toi, 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 seit 2020 da wirklich so gut durchzukommen, glaube ich, ist sicher auch ein Teil des Erfolgs und
voll.
Ja, freut mich. Also dass es so geklappt hat. Und wenn dann natürlich ein Titel dabei rauskommt, ja, also ich habe in Nizza tatsächlich, konnte ich leider ja nicht mit letztes Jahr vor Ort sein, aber ich habe zu Hause vorm Fernseher mit Gänsehaut gesessen und ich glaube, am Ende des Tages bei dem Marathon, muss ich sagen, hat man ja viel von unserer Arbeit dann am Ende auch wieder gesehen, was da funktioniert hat. Und ja, da kann man schon mal mit Tränen vor den Augen dann halt da sitzen am Ende, wenn dann so ein Titel halt auch mit rauskommt und
ja, absolute mega geil. Krönung. Also hiermit geht von meiner Seite die Anfrage an die TSG Hoffenheim raus, den Chris für die Hawaii-Zeit wieder freizustellen. Ja. Wir brauchen dich da mit an Bord.
Ja, auch da, das war cool, dass damals der Manager Alex Rosen da uns auch unterstützt hat, also ein absoluter Fan auch von Laura und auch von dir, von deiner Arbeit. Ihr habt euch ja auch mal kurz getroffen und unterhalten und der hat es immer unterstützt und ich bin da sehr dankbar, der sich da auch jedes Mal mit Hawaii freigestellt wurde, tatsächlich von Hoffenheim und dort mit durfte. War ein ganz großes Erlebnis, beide Male für mich. Und ja, wäre cool, wenn es doch mal klappt.
Ich würde sagen, wir arbeiten dran, dass wir diesen Herbst da gemeinsam nochmal hinkommen. Ich würde gerne noch einen Themenschwenk, weil neben dem PNF bist du noch mehr Sachen schuld, sozusagen. Wir haben ziemlich unmittelbar mit dem Kennenlernen kamst du auch immer wieder mit so Proben von probier mal das hier oder probier mal das. Und da war, das ging wirklich mit einer hohen Schlagzahl und rausgekommen ist Ministry. Heute eine etablierte Brand, ihr sponsert.
Ja.
Und ihr seid Ausstatter, Ernährungsausstatter von Red Bull, Bora, Hans Grohe, Laura, Sam Laidlow, Rico Bogen, Mika Not, Flo Angert, Sebi ist zu euch gewechselt, nachdem er 100 Jahre bei Powerbar war.
Ja.
Und Was zum Teufel denkt sich ein Präventionstrainer, dass er so ein kleines Team zusammenstellt und sagt, hey, wir gründen eine Ernährungsbrand oder eine Fueling-Brand, ich weiß gar nicht, wie man das...
Ja. Also wir stehen offiziell für Sporternährung auf dem Markt und ja, das... Ich würde sagen, ich bin da so ein bisschen reingerutscht. Ich habe mit Robert Gorgos, das ist der Entwickler, der Produktentwickler hinter Ministry, der war in Hoffenheim Ernährungsberater. Er ist seit diesem Jahr dann auch nicht mehr dabei, aber davor die Jahre, seit 2015 auch, war da voll Ernährungsberater voll mit drin. Und wir haben immer wieder, also wir hatten die große Freiheit von Hoffenheim, da wir keinen Nutrition-Partner hatten, hatten wir die Freiheit, wirklich uns die Sachen zusammenzusuchen, die wir als absolut wichtig sahen. Und das war definitiv die Zeit, wo wir auch schon wussten, dass das ein Schlüssel sein kann, die Sporternährung, die Verpflegung, auch im Fußball, ja, über 90 Minuten spielt es eine große Rolle in der Regeneration, später auch gerade, weil wir dann europäisch ja die ersten Male da unterwegs waren.
Ja, auch in der Leistungserbringung, du hast also im Fußball vielleicht noch allen voran, die meisten Tore fallen oder die entscheidenden Tore fallen zwischen der 70. oder 90. Richtig. Minute oder später, ja. Wer da noch mehr Lichter anhat oder schneller rennt oder wacher ist am ja. Ball, hat ja bessere Karten.
Ja, wir haben uns da sehr viele Gedanken drum gemacht, was die beste Verpflegung ist. Glaube ich, waren auch einer der ersten, die das mal ausgerechnet haben. Wir haben es mit Dan Lorang ja zusammen die ersten Berechnungen mal gemacht, wie hoch der Kohlenhydratverbrauch im Spiel ist. War nicht ganz einfach. Robert und Dan haben es hinbekommen, da mal irgendwie so eine Zahl mal hinzuwerfen. Haben immer wieder irgendwie versucht, Produkte zu optimieren, haben nach den perfekten Produkten gefahndet, haben sie nicht gefunden. Robert war dann auch schon in Austausch mit zwei Herstellern, die er gekannt hat durch seine Tätigkeit bei Bora Hansgrohe, wo er auch Head of Nutrition war. Es kam immer raus, dass Robert gesagt hat, hey, die Sachen sind gut, aber nicht perfekt. Ich stelle mir das so und so vor. Dann haben wir gemeinsam irgendwie so ein bisschen so eine DNA entwickelt, die heute auch die DNA der Ministry-Produkte sind. Und die Anfrage bei den meisten Herstellern ist einfach daran gescheitert, dass sie gesagt haben, hey, das können wir nicht machen. Das ist die Produktqualität, das ist so hoch, das schaffen wir mit den Margen nicht. Und Robert ist angesprochen worden von Peter Höschel, dem heutigen Geschäftsführer von Ministry, der gesagt hat, Robert, ich habe über einen Bekannten gehört, du bist da voll drin. Ich würde gerne natürliche Sportprodukte machen. Ich würdest du für mich mal Produkte testen und die halt auch auf den Markt bringen. Dann hat Robert mir das erzählt, wir haben das gemeinsam getestet, haben das auch schnell in Hoffenheim irgendwie etabliert, weil der damalige Geschäftsführer von Hoffenheim gesagt hat, hey, also selber begeisterter Radfahrer, hat die Sachen getestet und hat gesagt, hey, das ist, also was Besseres gibt's aktuell nicht auf dem Markt. Der hat es auch ein bisschen verstanden, was da dahinter steckt, nachdem wir ihm das erklärt haben. Peter Görlich, genau. Und dann waren die Produkte noch gar nicht richtig auf dem Markt, aber schon in Hoffenheim voll im Einsatz. Wir waren dann schon voll im Profisport da drin. Die Spieler haben es sofort angenommen. So ist Ministry entstanden. Und irgendwann hat der Peter Höschel mich dann angerufen und hat gesagt, du, pass mal auf, der Robert hat von dir erzählt, du kennst ja eh schon die Produkte, du hast die Teils schon mitentwickelt und mitgetestet mit Robert. Kannst du mal bitte nach München kommen? Ins Büro und wir unterhalten uns mal, wir brauchen jemanden, wir würden gerne mehr Profisportler unterstützen, mehr Profisportler mit reinnehmen und wir haben Großes vor, wir wollen da Marktführer werden, hat er damals gesagt und dann habe ich gesagt, ja okay, also ich glaube Marktführer werden wir definitiv nicht, dafür ist die Konkurrenz zu groß, aber ich glaube an das Produkt, ich glaube sowas gibt es auch nicht auf dem Markt. Und er hat mir das dann so ein bisschen erklärt, wie das geht. Ja, wir können halt nur B2C, also wir können direkt nur an den Endkunden verkaufen. Ansonsten schaffen wir das nicht, über einen Zwischenhändler die Margen halt zu erzielen, wie das unsere Konkurrenz tut, um die Produktqualität.
Es ging ja gar nicht um die, genau, es ging ja gar nicht um die Margen für euch, sondern es ging darum, im Prinzip Bioqualität.
Ganz genau.
Ja, höchste Einkaufsqualität bei den Sachen zu haben. Ja. Und ihr seid dennoch ja immer noch im Hochpreissegment, aber ihr könnt zwischendurch quasi keine Marge abdrücken, weil das in der Qualität der Produkte
ist. Absolut. Das ja. Genau, das ist das Prinzip.
Ich glaube, skeptisch war ich schon erstmal, als du damit ankamst, gell? Ja. Da hast du irgendwie so in so weißen Tütchen verpackte Riegel. Womit du mich voll gecatcht hast am Anfang war, wir haben Also die Produkte schmecken super geil. Mhm. Oder waren damals auch wirklich anders. Die ins Porridge Bar war, glaube ich, das erste, was ich zu beißen bekommen habe. Ja. Der ist bis heute eine Sensation. Ja. Aber das Spannende war eigentlich daran, dass du von Anfang an gesagt hast, so, ja, die Laura darf es noch nicht essen, denn das muss erst noch in die Testung.
Genau.
Und da bin ich richtig hellhörig geworden, weil ich habe in der Vergangenheit sogar Powerbar-Produkte quasi in solchen Umfang gekauft, dass ich sie selbst eingeschickt habe zum Testen und dann durfte Laura nehmen, ja. Und das ist, glaube ich, wirklich die Story von Profisportlern, ja. Ja. Das heißt, der Horror einer Verunreinigung in Sporternährung, weil wenn ich weiß, ist genau, wo es hergestellt ist. Und Kölner Liste kann man in die Tonne treten, weil es halt keine Chargentestung ist, sondern einmal im Jahr irgendwas dahin geschickt. Also warst du derjenige, der sagt, hey Philipp, ich setze das im Fußball ein, ja, wir müssen da genauso voll drauf achten, ja. Wir machen eine komplette Chargentestung.
Genau.
Bei uns. Und das war dann auch, das haben wir so weit durchgezogen, dass wir die Testsachen Laura gar nicht erst zum Essen gegeben haben, sondern wir. Und dann erst, wenn die Testung da war, das haben wir bis heute, glaube ich, auch so durchgezogen. Ja. Und dann kamen halt sensationelle Produkte bei raus.
Ja, genau. Das war ein Teil dieser DNA. Wir haben gesagt, wir lassen jede Charge einzeln Batch testen, weil wir das auch in der Vergangenheit natürlich schon wussten. Ich nenne jetzt mal keine Namen, aber die Hersteller, die wir damals genutzt haben, haben wir genauso wie ihr. Wir haben das ins Labor geschickt, haben die testen lassen, weil wir gesagt haben, wir müssen da 100% safe sein. Und es konnte uns keiner garantieren, dass jede Charge einzeln nochmal getestet ist. Und das haben wir gesagt, wenn wir das machen, dann muss das absolut 100% clean sein, weil ich weiß, was ihr da auch für einen Aufwand betreiben müsst, gerade bei den Supplements auch, dort 100% clean, 100% safe zu sein. Und das haben wir uns als Grundsatz gesetzt und das war das Schöne, was mir auch gefallen hat. Deswegen habe ich auch zu dem Ministerieprojekt damals ja gesagt. Der Peter Höschel als Geschäftsführer hat uns von Anfang an freie Hand gelassen. Er hat gesagt, ihr entscheidet, wie hoch die Qualität in den Produkten ist. Ihr entscheidet, egal was drin ist, wir machen es. Ja, wir haben in dem Porridge Bar, du hast ihn angesprochen, echte Vanille drin. Es kostet unfassbar viel Geld. Meines Wissens macht es, glaube ich, kein anderer Hersteller echte Vanille da rein. Robert hat gesagt, ich möchte das, weil es besser funktioniert, es ist besser für den Körper. Es schmeckt nicht nur gut, sondern es hat auch einfach einen Effekt auf den Körper. Ich will das drin haben. Wir haben es reingemacht und Peter hat einen Weg gefunden, trotzdem faire Preise anzubieten. Und ja, da steckt viele Gedanken dahinter, viel Entwicklung und die Sachen funktionieren sensationell. Und deswegen habe ich damals gesagt, das ist für mich ein Projekt, da bin ich gerne dabei. Und habe mich dann Anfang 2020 auch da voll reingehangen. Ich meine, du kennst mich, ich mache da keine halben Sachen, egal in welchen Projekten. Habe mir das auch ein bisschen anders vorgestellt am Anfang. Dann hat der Peter zu mir gesagt, hey, also eigentlich musst du ja gar nicht viel machen. Du hast viele Kontakte noch damals aus deiner Zeit im Radsport, im Ausdauersport. Du hast viele Kontakte in Mannschaftssport. Es reicht uns schon, wenn du da ein bisschen mal die Kontakte halt vermittelst zu den Athleten, dann passt es schon.
Was ist aus dem bisschen so geworden?
Ja, aus dem bisschen war dann wirklich tatsächlich, glaube ich, nochmal ein Vollzeitjob, den ich neben Hoffenheim mit einer 6 Tage, manchmal 7 Tage Woche eh schon hatte. Aber es hat mir einfach so viel Spaß gemacht. Ich habe an das Projekt, an die Produkte geglaubt. Mir ging's, oder auch Robert, Peter auch, uns ging's gar nicht von Anfang an um den Riesenerfolg, dass wir da jetzt irgendwie tatsächlich Marktführer werden wollten, was Peters Ziel war, sondern uns ging es einfach darum, geile Produkte zu haben, wo wir auch im Training sagen, darum können wir uns täglich mit verpflegen. Das war ja damals so das Thema, das glaube ich von dieser reinen Wettkampfverpflegung, wie ich es damals noch kennengelernt habe. Ja, also da war tatsächlich, habe ich Gele, also so ein Gel, ein klassisches Gel quasi erstmal im Rennen genommen. Im Training hat sich das keiner leisten können und auch leisten wollen, weil es damals nicht üblich war.
Ich glaube, die Relevanz war lange nicht in dem Maße deutlich. Ich würde sagen, dass bei mir das eingesetzt hat auch erst so 2013. Ja. Und auch da erst so wirklich peu à peu, dass ich verstanden habe, welchen Impact Kohlenhydrate in Rennen haben, welchen Impact Kohlenhydrate aufs Training haben. Und wenn man ganz deutlich ist, hat es ja auch eigentlich mit dem zyklussensiblen Training bei Laura, bis ich da auch verstanden habe, welchen Einfluss das auf den weiblichen Organismus insbesondere noch hat, auch auf den männlichen, aber insbesondere was Verpflegung und auch Defizit, also welche Probleme Defizit mit sich bringt, dass das nochmal quasi im Stellenwert einfach nochmal nach oben gegangen ist. Und ich glaube auch, wahrscheinlich gehen der größte Teil der Top-Ausdauerleistung und auch die Weiterentwicklung im Age-Group-Bereich geht auf die Resorption von mehr Kohlenhydraten im Magen-Darm-System, Unterlast zurück und Unterlast im Training, aber auch Unterlast im Wettkampf. Also das ist wahrscheinlich der größte Gamechanger innerhalb der letzten 10 Jahre im Ausdauersport, ja. Sowohl im Altersklassen als auch im Profibereich.
Definitiv gehen wir mit. Also das ist, wir haben das ja mal mit Laura gemeinsam mal gemacht, den Slogan Game Changer tatsächlich. Und ich glaube, das ist wirklich keine Marketing-Idee, sondern es ist tatsächlich so, ja. Also ich kenne die Zeit ja noch aus dem Radsport, auch aus dem Profi-Radsport noch. Da war es damals, wir haben die Flaschen Mineral genannt, weil es tatsächlich eher um Magnesium ging, um Mineralien tatsächlich ging. Da war der Kohlenhydratanteil verschwindend gering in den Getränken, die es da auf dem Markt gab. Und ich kann mich gut an die Zeit erinnern, wo die Profis abends, da gab es immer beim Physiotherapeuten eine Frühstücksbox, die einfach abends um 10 geklopft haben, obwohl die schon 3 Mahlzeiten drin hatten nach einer Tour de France-Etappe und dann einfach nochmal da diese Frühstücksbox geplündert haben, weil die einfach so gebrannt haben und einfach viel zu wenig Kohlenhydrate während dem Wettkampf halt zu sich genommen haben. Ja, das war die Zeit und in der Zeit habe ich auch damals trainiert, wo es tatsächlich üblich war, vielleicht nochmal auf einer 6-Stunden-Tour irgendwann mal an der Tankstelle anzuhalten, einen Snickers, eine Cola zu nehmen oder beim Bäcker. Und dann halt komplett in einem Hungerast nach Hause gekommen und dann, ganz...
Die Prinzenrolle erledigt.
Genau, die Prinzenrolle erledigt, einen Berg Nudeln gegessen, trotzdem nochmal um 10 Hunger gehabt, weil du einfach so gebrannt hast. Und das, das war tatsächlich die Entwicklung der letzten Jahre. Und da war uns bewusst, also Robert und mir, wenn du das jeden Tag, die Produkte, die zu dem Zeitpunkt auf den Markt waren, jeden Tag zu dir nimmst, hast du einerseits ein großes Problem mit der Verträglichkeit, andererseits sind da natürlich auch teilweise Stoffe drin, die unserer Meinung nach nicht drin sein müssen, ja. Die wir dann auch rausgenommen haben bei den Ministry-Produkten, weil sie einfach vielleicht als Beispiel das Mikrobiom negativ beeinflussen, Säure in den Produkten, die Zähne angreift, wo ich sage, hey, wenn du das dir jeden Tag 6-7 Stunden
zusätzlich noch zum Zucker
reinziehst, hat es negative Effekte. Das wollten wir nicht. Nochmal auch um uns selber zu verpflegen und top und gut zu verpflegen. Ja, und so ist die Idee mit Ministry entstanden und ja, tatsächlich die letzten 4 Jahre ist es sehr gut angekommen. Haben viele Profiathleten, du hast ein paar davon eben angesprochen, bekommen, die absolut überzeugt von den Produkten sind. Das macht uns auch am meisten Spaß. Also ich glaube, wir kennen uns auch durch die Zusammenarbeit, machen das jetzt seit 4 Jahren super erfolgreich, auch mit Laura. Und ich weiß, wie hoch und wie groß der Stellenwert bei euch die Nutrition hat in eurer täglichen Arbeit. Und ich glaube, auch da nochmal der Erfolg haben wir bei Ministry genauso mitgefeiert mit dem WM-Sieg letztes Jahr, weil wir das auch als Erfolg für unsere Produkte sehen. Und ich glaube, kann man auch so stehen lassen wahrscheinlich. Ja.
Voll. Ich würde aber gerne auch nochmal auf die Produkte drauf zu sprechen kommen, weil du hast jetzt über die Reinheit gesprochen, wir haben über das Anti-Doping-Testing gesprochen, wir haben über die Verträglichkeit gesprochen und so weiter. Ich glaube ja tatsächlich, dass ein Teil ist, dass das Versorgen von Trainings ist tatsächlich keine ganz günstige Angelegenheit. Das glaube ich, muss jeder sagen, der das mal bestellt hat. Aber die Relevanz, wenn jemand wirkliche Ziele verfolgt, und das kann Gesundheit sein, das kann aber auch Leistungsziele sein. Der muss sich damit sozusagen auseinandersetzen, wie er das zu sich führt, wer Unterlast. Und da habt ihr ja tatsächlich wirklich eine Monsterpalette inzwischen hingestellt. Also das geht von einem Recovery Shake bis hin zu einem 1:0,8 Eisgel bis hin, ja, wo man auch sagen muss, das ist ein total nischiges Ding, wenn ich da heute drauf schaue, ja. Bis hin zu einfach dem ganz Klassiker Mango-Gel. Da weiß ich noch, wie du die ersten Male damit ankamst, als wir es getestet haben, weil das ja einfach anders schmeckt. Ich glaube, und ihr habt eigentlich auch noch Portionierung einfach gemacht. So simpel es ist, jede Portion hat einfach 40 Gramm bei euch, oder? Also egal, was reinkommt.
Genau, also wir entwickeln mit Profisportlern, ich glaube, das ist auch nicht einfach nur Marketing bei uns, du kannst es bestätigen, wir entwickeln mit Profiathleten Produkte, wir haben mit Laura das Race Carb entwickelt, was ja absolut ist, auch sozusagen Nischenprodukt, sehe ich genauso, im Triathlon war das etabliert, ja, sowas zu machen, Wir haben das für den breiten Markt versucht halt hinzustellen in der bewährten Qualität, die wir haben, in der Funktionalität, das am Ende auch tatsächlich das bringt, was wir...
Weißt du, wie viele Flaschen wir da vor einem Test hatten? Ja. Die Flaschen, wo nichts mehr rauskam und die du umdrehen konntest. Richtig, und das war wie Honig oben im Glas.
Ja, weil es eine absolute Herausforderung für Robert und auch in Zusammenarbeit mit unseren Lebensmitteltechnikern ist tatsächlich die Anforderungen, die wir haben. Also Robert geht da richtig vielen Leuten auf den Keks. Ja? Da werden so viele Runden gedreht, weil er sagt, das darf nicht rein, das darf nicht rein, das darf nicht rein. Es muss aber trotzdem am Ende des Tages halt funktionieren und haltbar sein ja noch. Ja, das, also wir können auch nicht nur Produkte machen, die nur 3 Monate haltbar sind. Und das sind solche Herausforderungen, dass da schon viele auch abgewunken haben und gesagt haben, das machen wir niemals, das ist viel zu großer Aufwand. Wir haben dann doch Hersteller gefunden, die mit uns zusammenarbeiten, die da auch mit einer großen Leidenschaft halt rangehen. Nur so geht es auch am Ende des Tages, die Produkte halt so hinzustellen. Ja, und ich glaube, diese Detailbesessenheit von Robert, funktionierende Produkte natürlich hinzubekommen, ich glaube, das ist ein hoher Anspruch, aber am Ende des Tages, glaube ich, zahlt sich es halt dann auch aus. Vor allen Dingen, ja, viele Kunden, viele Athleten bestätigen es, was die Verträglichkeit betrifft. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Benefit halt auch bei uns, ja.
Ja, voll. Und ihr geht ja auch voll rein in das Thema Ausbildung dazu. Also das genau. Ist irgendwie, also da matchen wir ja auch so ein bisschen mit Kick-Ass, wo wir dann halt einfach sagen, ja, es gehört halt eben nicht nur das Produkt dazu, sondern auch das Wissen wie.
Ja.
Ja, und der entsprechende Einsatzort. Und ja, ich glaube, wir haben es gerade mit den 1:0,8 Produkten angesprochen, die ja tatsächlich vom Durchsatz, von der Resorption wahrscheinlich das Beste sind, was du haben kannst, ja, aber ja. Tatsächlich die hohen Fructoseanteile, vermutlich eher schwierig für den Amateur oder für denjenigen, der es nicht vollständig verstoffwechselt, so dass ihr da eigentlich eure Basisprodukte habt. Aber das finde ich zum Beispiel cool, dass ich mich in dem Sortiment so zusammensuchen kann, dass ich aus einer eigentlich übersichtlichen Anzahl, aber zum Beispiel auch wirklich sagen kann, hey, ich brauche gar nicht so viel Fructose oder kann aufs Power Carb zurückgreifen, sodass ich mein Everyday-Training damit gut verfliegen kann, bis hin zu dem höchsten Performance-Ansprüchen, die jetzt bei der Tour für Bora Hansgrohe kommen.
Genau.
Oder Red Bull Bora Hansgrohe. Oder eben von der Laura mit einem Ironman. Und dass das so abgedeckt ist, ist faszinierend.
Genau, die Kurve habe ich dann eben nicht mehr bekommen. Das war eben halt auch Red Bull hat uns gesagt, Bora Hansgrohe, wir brauchen das und das Produkt. Wir brauchen ein Eisgel im Sommer für die Tour de France, weil es ja dann auch eben halt über die Kälte, übers Kühlen halt nochmal ein großes Thema war. Und auch da wieder lässt uns Peter freie Hand beim Ministry. Wir sagen, wir brauchen die Produkte. Vielleicht ist es tatsächlich nur ein Nischenprodukt, was jetzt viele sich Kunden gefragt haben, warum brauchen wir jetzt noch ein Eisgel ja, für mein Training,
sogar wenn ich das mitnehme. Ich habe mich das gefragt.
Ja, aber zu Recht halt auch.
Nee, ich habe jetzt rausgefunden. Ich kann jetzt die Saison zu Ende machen und zwar das Eisgel ist eine Sensation sogar im Winter. Also ich habe mich ja mal, weil ich meine, es ist ja jetzt nicht ganz so einfach zum Radfahren zu gehen und sich ein Eisgel mitzunehmen, weil es dauert ja auf. Aber die sind es ist gar nicht so einfach beim Langlauf sich gut zu verpflegen, ja, weil man immer diese Flasche und die bleiben tatsächlich wirklich relativ lange so, dass man sie wirklich gut und flüssig reinbekommt, auch wenn es arschekalt ist draußen. Und damit haben die auch im Winter ihre Bewandtnis. Fand ich echt sensationell.
Ja. Ein Eisgel mal weitergedacht.
Entschuldigung, wenn ich da zweckentfremde, aber...
Nee, absolut, also der Einsatzzweck ist sicher klar. Ich meine, ihr nutzt die Tools ja auch, die es da gibt. Es sind halt eben diese paar Prozent am Ende des Tages bei heißen Wettkämpfen, auch Hawaii, wo es dann nochmal halt draufkommt. Sicher ist es schwierig, den Einsatzzweck jetzt auch für einen Sportler, Amateursportler, wie du sagst, im Training jetzt mitzunehmen. Bei den Profis ist es recht einfach, da fährt einfach der Wasserträger nach hinten ans Auto, geht an die Kühlbox, die in der Autosteckdose drin ist und nimmt sich halt ein gekühltes Eisgel und bringt es halt dem Primus Roglic halt nach vorne an die Spitze der Tour-Etappe und die kühlen sich damit runter. Aber wir wollen genau deshalb auch eben die Produkte aus dem Profisport jedem zur Verfügung stellen. Das ist unser Anspruch und ja, wir machen jetzt nicht nur Produkte, weil wir sagen, hey, die verkaufen sich top oder das ist gerade mega in, sondern wir wollen, wenn wir Produkte auf den Markt bringen, wollen wir sie einfach besser machen, wie das, was bisher auf dem Markt war. Das ist unser Anspruch und dementsprechend, ja.
Euer Erfolg gibt euch ja recht mit der ganzen Nummer. Genau. Wo marschiert's hin? Jetzt hatten wir vorhin gesagt, der Sebi ist bei euch mit dabei, der vertritt, glaube ich, das Marketing im Triathlon jetzt.
Richtig.
Ja. Und wo steuert Ministry im Jahr 2025 hin?
Ja, also wir sind schneller gewachsen, wie wir das eigentlich so erwartet haben tatsächlich. Wir müssen jetzt erstmal ein paar Prozesse wieder einziehen. Ich glaube, das ist der wichtigste Schritt jetzt 2025. Wir erwarten schon natürlich ein Wachstum. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir jetzt so langsam mal Richtung Europa halt auch gehen können. Da sind wir dran. Wir haben jetzt Athleten, du hast ihn angesprochen, Sam Laidlaw, ein französischer Athlet, versuchen jetzt dann auch innerhalb Europas da mal nach und nach halt Fuß zu fassen. Da würden wir uns sehr freuen, wenn die Begeisterung, die jetzt im deutschsprachigen Raum da stattgefunden hat, wo wir sehr, sehr gut ankommen und unterwegs sind, sich auch auf Europa halt ausbreiten. Und intern versuchen wir jetzt mal ein paar Prozesse wieder einzuziehen, werden ein paar Mitarbeiter noch einstellen müssen und freuen uns auch natürlich auf neue Mitarbeiter, um da halt einfach nochmal ganz klare Prozesse jetzt im Unternehmen halt dann zu bekommen.
Ja, voll cool. Also ich finde das eine total beeindruckende Erfolgsstory, dass ihr damit einfach angetreten seid. Im Covid, ja. Also viele hatten da ja einfach auch zu kämpfen und der Sport hat da ein Stück weit geboomt und der Sport wird auch in den nächsten Jahren weitergehen. Ich glaube, das Thema Gesundheit und auch zu fragen, was ist denn da tatsächlich drinnen, ist super aktuell. Und ja, ich meine, das ist halt einfach mega cool mit der Gesellschafterschaft da von euch, die einfach da gut zusammengestellt ist. Und ich glaube, da drin liegt der Kern eures Erfolgs, neben den guten Produkten, aber dass ihr das halt einfach da super stark gemacht habt und das macht auch für uns als Athleten beziehungsweise Trainer große Freude, weil natürlich auch die Ideen ja immer wieder zu euch getragen werden.
Ja.
Yes. Aha, nochmal ein Salto weiter. Ich habe dich ja auch ins Kick-Ass-Projekt mit reingequatscht.
Richtig.
Kick-Ass ist natürlich auch in gewisser Weise mit Ministry verbunden und wir bauen gemeinsam daran, dass wir eigentlich ein möglichst rundes Sportangebot hinbekommen dabei. Wir haben vorhin über das Kickers Athletics gesprochen, was du maßgeblich mit mir zusammengesetzt hast. Ja. Wenn du da die Gedanken schweifen lässt, weil das verfügbar machen, jetzt hast du ja schon gesagt, dass die Ministry-Produkte ihren Ursprung im Hochleistungssport haben. Wie stellst du dir denn das schrittweise vor, dass genau die Sachen, die jetzt halt, also in diesem, wir kennen es aus wahrscheinlich von Instagram, sowas wie Functional Pattern, ja, oder jetzt habe ich eben Thomas Myers, ist in der Physiotherapie fest etabliert, gibt es keine Diskussion, ja. Rolfing, Faltenkreis und so weiter, ja, und jetzt ist es ja eben auch die Frage, wie kriegen wir die Athletik-Sachen soweit da rein etabliert, das, was eigentlich physiotherapeutische Techniken sind, sodass das verfügbar ist, dass jeder da dran kann. Das sind ja eigentlich so die nächsten Schritte, ja. Und ich glaube, was verlangst du denn von jemandem, der das machen soll? Also, ja.
Ja, also ich finde, das ist meine Erfahrung, das hat mir auch an dem Kick-Ass-Programm so sehr gut gefallen und hat mich auch absolut überzeugt. Profisport und viele Amateursportler, wenn ich es mal so nennen darf, also du kennst ja auch, es gibt sicher Amateursportler, gerade im Triathlon, die mehr als 20 Stunden aufwärts trainieren in der Woche neben ihrem 40-Stunden-Job. Und du hast es von Anfang an gesagt, die haben eine viel, viel größere Herausforderung noch an der Regeneration, wie das vielleicht ein Profiathlet, der sich mittags nochmal zwischen den Einheiten 2-3 Stunden halt hinlegen kann und seine Recovery-Boots anzieht, sich dann nochmal gut verpflegt und zur nächsten Einheit startet. Das machen viele Amateursportler, Hobbyathleten nebenbei, neben ihrem 40, 50 Stunden Job in der Woche und trainieren dort. Und was mich halt begeistert hat an der Sache, genau die müssen sich auch in der Trainingseinheit optimal verpflegen mit denselben Produkten, die natürlich auch Profis zur Verfügung stehen. Mit denselben Trainingsmöglichkeiten, auch da spielt Prävention eine ganz, ganz große Rolle. Und ich glaube, die Sachen direkt aus dem Profisport ins Kick-Ass-Programm halt zu implementieren, also ich sehe da keinen großen Unterschied drin. Es kann ein Profiathlet eben halt auch als ein Amateurathlet, die sich da auch akribisch in Athletik reinarbeiten. Und da glaube ich, haben wir ein ganz gutes Konzept zusammengestellt.
Sozusagen der Gegenentwurf von Carbon statt Kondition, ja. weil tatsächlich in diesem Ausbilden, ja, ich glaube nicht, dass es viele Altersklassenathleten gibt, die über 20 Stunden trainieren, weil 20 Stunden schon einfach brutal sind, aber ich würde jetzt mal sagen, zwischen 10 und 20 Stunden gibt es doch einige oder auch einfach, wenn man sich aus seinem Bürostuhl wieder erhebt, zu seiner eigentlichen Gestalt wiederzukommen, da drinnen wirklich das zu haben, um dann dem Liebsten zum Beispiel im Laufen nachgehen zu können, aber das auch wirklich gesund. Und ich glaube, für mich ist ein ganz dicker Antrieb, auch lebenslang Sport treiben zu können und lebenslang wirklich, also an dieser Freude, Bewegung, die zu haben und auf der anderen Seite eben auch zu merken, ja krass, das kann ich. Ich habe wie so Schlüssel, die wir im Prinzip geben können in diesem Thema Sportausbildung. Und da bin ich echt gespannt, wo wir gemeinsam da noch hinsteuern.
Ja, also man muss ja zugeben, diese PNF-Muster, die wir dort entwickelt haben, als Basismuster sozusagen, wir nennen es ja das Basisprogramm halt bei Kick-Ass, die sind schon sehr komplex. Also ich glaube, man muss sich da auch Mühe geben, sich da reinzuarbeiten. Aber ich sage es da auch nochmal aus dem Beispiel Fußball, hätte ich auch nicht gedacht, dass es so schnell geht, dass die Spieler das annehmen. Und genauso habe ich mit dir gemeinsam ja auch schon so ein paar Kick-Ass-Education-Kurse mit begleitet und ich bin jedes Mal begeistert, wie es die Leute casht sofort, die Athleten casht, die Übungen zu machen, weil jeder, glaube ich, also nach der ersten Übung schon versteht, okay, das habe ich so noch nie gemacht, das ist was Besonderes und du merkst sofort, das ist eine andere Übung wie das, was ich schon mal bisher erlebt habe. Und wenn du da noch gleich im Anschluss, du hast es erwähnt, auch laufen gehst oder dich gleich halt in die Bewegung gibst und merkst sofort den Benefit, ich glaube, das ist das große, große Ding. Und das würden wir gern bei Kick-Ass, glaube ich, jedem zur Verfügung stellen. Ja. Und auch da nochmal Verletzungsprophylaxe, glaube ich, auch im Amateur, im Hobbybereich spielt eine ganz, ganz große Rolle. Also ich als Physiotherapeut habe ja auch mal 2 Jahre kurz in einer klassischen Physiotherapiepraxis in Stuttgart gearbeitet. Und habe genau dort, das waren meine Kunden, die dort kamen, halt mit einer Achillessehnenverletzung, wo ich mir jedes Mal gedacht habe, hey, also das muss man vermeiden. Ja, und es sind super ambitionierte Leute, also ähnlich ambitioniert wie Profiathleten. Und auch die würden sich freuen, wenn sie da, glaube ich, ein gutes Programm für ihre Verletzungsprophylaxe bekommen.
Ich glaube, der einzige Nachteil an der ganzen Geschichte, was wir jetzt gerade alles hier in der letzten Stunde erzählt haben, ist, wir beide haben ganz gut Shape verloren in den letzten Jahren.
Ja, das man hört es ja an den Projekten, die wir da gemeinsam durchgezogen haben, dass das sehr, sehr viel Zeit ist und eigentlich reicht es auch, was du machst, schon nicht mehr für einen normalen 24 Stunden am Tag. Dementsprechend, ich glaube, am Anfang waren wir beide noch ganz gut unterwegs. Wir haben uns öfters mal zum Mountainbike getroffen, wie das jetzt in den letzten 2 Jahren tatsächlich schon der Fall war.
Ich glaube, du hast mehr neue Bikes gekauft, ja. Anstatt Kilometer. Das ist
ja. Mein Spruch war damals auch, don't upgrade yourself, aber mittlerweile bin ich genau da angelangt. Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Also das ist echt ein großer Nachteil. Es tut mir auch persönlich sehr leid und ich weiß, dir fehlt es auch, dass man selber nochmal mehr Sport macht. Und ich habe es mir fest vorgenommen, schon vor 2 Jahren, hey, nächstes Jahr melde ich mich wieder an. Ich habe dann irgendwann mal angefangen, tatsächlich Marathon zu laufen, weil ich wusste, die Stunde, anderthalb Training, die schaffst du am Tag noch. Also von Radsport habe ich mich komplett verabschiedet, weil mir klar war, dass ich da mit 2-3 Stunden am Tag Training sowieso nicht mehr die Form erreiche.
Ja, wir betteln uns dann bei Lauras Rennen noch.
Ja, genau. Da spulen wir auch ein paar Kilometer ab, aber das sind tatsächlich schon unsere sportlichen Highlights, glaube ich, wenn wir da in Rot so oder Hawaii.
Ja, es ist schon stramm. Ja. Nee, aber ich glaube, ich mache mir jetzt zum Ziel, dich in die nächste Sportveranstaltung für uns beide reinzulabern, jetzt noch hier im Podcast.
Okay.
Ja, also weil ich meine, also du musst ja jetzt einmal die TSG vorm Abstieg bewahren, ja. Also es sieht ja schon wieder besser aus als vor ein paar Wochen.
Ja, die Verletzungsstatistik sieht aktuell ein bisschen schlechter aus wie noch vor ein paar Wochen, da werden es eher mehr.
Ja, aber jetzt gehen wir davon aus, dass das jetzt alles positiv in die richtige Richtung mal marschiert und ich jetzt hier im Winter auch die richtigen Sachen, die richtigen Boxen getickt habe, dass wir eine coole Saison steuern. Aber ja, du hast gesagt, also Marathon ist mir zu viel.
Okay.
Würde
ich auch deine Achillessehne nicht empfehlen.
Ja, der geht's wieder gut.
Okay.
Also ich bin schon seit Lauras WM-Titel bin ich bedeutend fitter geworden wieder. Das ist auf jeden Fall schon mal, ich würde sagen, bis dahin hatte ich echt wirklich einen Kopf unten.
Ja.
Und aber also wir brauchen noch ein sportliches Ziel.
Ja. Du hast da schon was im Kopf, glaube ich,
nee, sonst bist du sicher. Ich habe tatsächlich noch nichts im Kopf. Aber das ist wahrscheinlich wirklich bei den ganzen Sachen hinten runtergefallen, dass wir beide, die eigentlich, ja, also neulich sind wir mal Rad gefahren, da musste ich auch mich direkt am Mountainbike-Lenker festhalten und hinter Robert Gorgos bis Heidelberg herheizen. Ja. Aber dann habe ich auch gemerkt, dass ich dann doch wieder einen sehr hohen Durchschnittspuls hatte bei der ganzen Geschichte. Und aber auch einfach selbst wieder in, also die Sachen machen möchte, die ich ja auch dann erzähle, und um da wirklich reinzukommen wieder. Und dazu gehört auf jeden Fall erstmal das regelmäßige Sporttreiben wieder. Das ist für mich ein ganz wichtiges Ziel. Aber ich glaube auch, dass ich gerne mit dir irgendwas noch an den Start bringen würde.
Da müssen wir uns was überlegen. Also ich kann da auch noch mal kurz erzählen, ich habe tatsächlich versucht, mich jetzt im Herbst letzten Jahres für den Berlin-Marathon wieder anzumelden. Man muss sich ja da mittlerweile bewerben. Und es ist mir das erste Mal passiert, dass ich abgelehnt worden bin, weil einfach meine erwartbare Zeit nicht mehr ausreicht, um in Berlin unter diese 60.000 Startplätze zu kommen. Ich bin dann in die Verlosung gekommen und bin abgelehnt worden. Und da wusste ich, okay, du musst jetzt mal langsam was tun, weil es gab auch Zeiten, da habe ich meine Endzeit vom vorigen Marathon dort eingegeben und war locker halt noch drin. Und das hat mir dann auch nochmal gezeigt, wenn ich da schon abgelehnt werde bei 60.000 Teilnehmerplätzen, möglichen Plätzen, dass es Zeit wird, was zu tun. Und ja, jetzt müssen wir uns ein anderes Ziel stecken.
Ich glaube, das können wir nochmal ein bisschen weiter vertagen, aber vielleicht machen wir das dann nach, also bis zu Lauras Hawaii-Auftritt müssen wir wieder in Shape sein. Also ich glaube tatsächlich, es ist so, dass wenn wir als Team drumherum, das ist quasi die nächste Stufe, sowohl da voll drin sind, als auch noch die Sachen da wieder hinbekommen, dann kommen wir in vielleicht in noch besseres Fahrwasser.
Was tatsächlich wir uns mal überlegen sollten, wir sollten uns mal mit Sebi austauschen, der da ja im Hyrox unterwegs ist, ob das nicht vielleicht eine Komponente wäre.
Kann ich ganz klar sagen, dass du mich da nicht reinkriegst.
Okay.
Also du kannst mich schon, also ich kompetitiv wäre ich da schon drauf, aber ich finde den Sport, also das mit Sebi garantiert ein Gespräch wert, aber ich finde, das ist kein Sport, das ist Fitness.
Ja, also ich habe tatsächlich mal eine Zeit lang auch so ein bisschen halt die Vorgeschichte halt von Hyrox, dieses Crossfit tatsächlich mal praktiziert. Da muss ich sagen, also ich bin, glaube ich, gut geschult da drin, diese Kraftelemente dort gut auszuführen, aber das auf Tempo zu machen, also das finde ich extrem.
Ich will das nicht abwerten, sondern was für mich spannend ist, ich finde das super anspruchsvoll und ich finde, also wahrscheinlich musst du raketenfit sein und die Ansprüche sind, glaube ich, noch gar nicht ganz durchstiegen, wenn ich mir die Profigewichte anschaue. Ich habe mich mit Sebi da schon drüber ausgetauscht und man sieht ja auch, wie hart der jetzt ist. Der macht ja da auch keinen easy Durchmarsch jetzt einfach mal. Für mich ist aber Sport, vom Sporttreiben, da ist noch ein anderer Erlebnisfaktor mit drin. Also irgendwas ist da, was mich davon abhält, wieder in eine Halle zu gehen. Und ja, das ist so ein bisschen wie ein Hamster im Rädchen. Ja. Mein sportliches Ziel muss auf jeden Fall noch was, also eine andere Dimension haben. Vielleicht ist es doch das Grand Raid im Wallis. Oder ich keine Ahnung, ich bin tatsächlich noch nicht sicher, aber also ich glaube, es ist tatsächlich, für mich ist es wichtig, das wieder in meinen Alltag zu integrieren. Ja. Ich glaube, das ist ein Problem, was sonst auch viele haben, ja, dass das wirklich, dass das wieder da gut reinpasst. Aber ich sehe mich noch nicht so in der Halle.
Also ich meine, ich habe dich ja auch kennengelernt, du bist halt technisch deutlich versierter auch in technischen Sportarten wie ich. Ich glaube, dir wird es halt auch mega viel Spaß machen, da im Mountainbike nochmal irgendwie einen technischen Parcours oder so gut durchzuschießen. Das liegt dir auch nochmal deutlich mehr wie mir, ja. Ich bin eher der, wie hat Bernhard Peters damals gesagt, der Krautausläufer. Aber ja, vielleicht finden wir was halt. Eine Skitour oder sowas gibt es ja auch ein paar, glaube ich, ganz coole Veranstaltungen. Also ich habe es jetzt, glaube ich, auch in den letzten 2 Jahren gar nicht auf Ski gepackt. Was ich auch sehr bedauere. Diesen Winter hat es auch wieder nicht geklappt.
Okay, das ist jetzt was, das kriegen wir noch hin, bevor der Sommer kommt. Okay. Dass wir irgendwo eine gescheite Skitour. Ja,
cool.
Wäre dann so ein einfacher 4000er wäre noch oder was. Das könnten wir auch, das halten wir jetzt fest. Ich finde, das ist ein schönes Ende. Und dann müssen wir einfach irgendwann wieder berichten, was wir für ein Ziel gefunden haben.
Okay.
Christian Neitzert, ich sag ganz herzlichen Dank. Cool, dass du hier Zeit hattest fürs Kickers Radio. Vielen Dank für die spannenden Einblicke. Vielen Dank für die spannenden Einblicke in das Training mit Laura, die Unternehmensgründung Kickers und Ministry. Ministry ist schon 3 Ecken weiter als Kickers von den Sachen. Und auf der anderen Seite sind wir auch bei Kickers so richtig auf dem Weg da rein. Und vielleicht auf dem nächsten spannenden Podcast. Ich glaube, wir haben noch mega viele Themen. Oder wir müssen über unser eigenes Sporttreiben-Projekt berichten.
Sehr gerne.
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke für die Einladung. Vielen Dank.